LVZ, unsere Story. Hi, ich bin Nicole Gschiewa, Audio- und Videoreporterin bei der Leipziger Volkszeitung. In diesem Podcast sprechen wir über Themen, die gerade viele Menschen beschäftigen. Und gerade haben wir ja so ein Special am Laufen, nämlich Deutschland spricht. Und Josa moderiert das Ganze, Josa Manja Schlegel von der LVZ. Und sag mal, Josa, um was geht es in dieser Folge?
Ja, hallo Nicole. Deutschland spricht geht in die dritte Runde. Wir haben schon über Migration gesprochen und darüber, ob man die Ukraine stärker unterstützen sollte. Und dieses Mal geht es um eine Frage, die besonders viele Menschen im Osten umtreibt, nämlich ob heute, 35 Jahre nach dem Mauerfall, Ost- und Westdeutsche überhaupt die gleichen Chancen haben auf Job in der Karriere.
Ihr merkt, das ist ein Debattenformat. Falls ihr die anderen beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann geht mal in die Shownotes, da haben wir die verlinkt. Ihr könnt auch natürlich euch selber durchscrollen, wie ihr möchtet. Und wer sind denn heute deine Gäste, Josa?
Also ich habe zwei ganz spannende Gäste für diesen Podcast bekommen. Das sind ja beides welche, die sich bei Deutschland spricht auch registriert haben. Aber die passen wirklich wie die Faust aufs Auge. Das ist einmal Marlene Koch, eine 78-jährige Ulmerin, die zu Wendezeiten in der Mitte ihres Lebens sich entschieden hat, in den Osten zu gehen, nach Leipzig, mit ihrem Mann, um hier eine bayerische Bank zu leiten und dabei ganz viel über den Osten, aber auch sich selber gelernt hat. Und auf der anderen Seite haben wir ganz andere Generationen, die 24-jährige Hanna Gläser, eine junge Frau aus dem Erzgebirge, die jetzt aber in Wien ökologische Landwirtschaft studiert und dort verstanden hat, dass auch 35 Jahre nach dem Mauerfall, ich sag's nochmal, viel Osten in jungen Menschen steckt. Und da bin ich ganz gespannt, wie die beiden sich darüber austauschen.
Ich auch. Dann geht's jetzt los.
Ich freue mich, dass heute bei Deutschland spricht zwei Menschen bei mir sitzen. Die eine ist aus dem Osten nach Österreich gegangen und die andere ist schon länger, seit ein paar Jahren, aus dem Westen in den Osten gegangen. Hanna Gläser und Marlene Koch. Ich freue mich, dass Sie beide heute da sind.
Danke. Wir freuen uns
vielen
auch.
Dank.
Ne?
Ja, wir freuen uns tolle.
Sehr schön.
Sie haben sich ja beide bei Deutschland spricht registriert und eine Vielzahl von Fragen beantwortet. Und die eine Frage lautete, haben Ost- und Westdeutsche heute die gleichen Chancen? Hanna Gläser, Sie haben da Nein angeklickt. Warum?
Warum habe ich da Nein angeklickt? Weil ich glaube, also ich konnte ja nur ein Ja oder Nein anklicken, weil ich glaube, dass die Chancengleichheit nur auf dem Papier existiert. Und deshalb hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich wahrscheinlich angekreuzt, ja, sie existiert, aber nur auf dem Papier. Und wenn man sich umguckt oder wenn ich mich umgucke, vor allem bei den Menschen, die mit mir gemeinsam im Gymnasium waren oder in der Schule, die dort gewohnt haben, wo ich gewohnt habe für eine lange Zeit, dann würde ich nicht sagen, dass sie unbedingt die gleichen Chancen wahrgenommen haben, wie ich sie wahrgenommen habe. Und da zu merken, okay, vielleicht bin ich sogar das beste Beispiel, dass es die Chancengleichheit gibt, dass viel getan wurde und es mir viel ermöglicht hat, aber irgendwas muss da sein, warum es halt Menschen um mich herum nicht gemacht haben.
Mhm. Marlene Koch.
Ja, ich habe angekreuzt, ja, die Chancengleichheit, aber ich muss Ihnen entgegenkommen und es ist ganz gut, dass Sie das ansprechen. Ich hatte auch nur die Wahl, ja oder nein. Ich hätte auch ausgeführt, man kann es nicht pauschal sagen. Man muss sehr genau hinschauen, wo sind inzwischen Annäherungen und Gleichstellung passiert. Mhm. Das ist in der Rente inzwischen, Gott sei Dank, nach vielen Jahren im öffentlichen Dienst passiert. Mhm. Was ich unglaublich fand, dass man so lange dazu gebraucht hat, ein -6 an die Politik. Das war wirklich eine Ungleichbehandlung. Wo es immer noch eine Ungleichbehandlung gibt, das gebe ich zu und das ist so, ist aber nicht durchgehend. Das ist in der Wirtschaft. Aber da muss man wirklich dahinter schauen. Woher kommt das? Und das sprechen Sie mir an. Sie haben mir die Steilvorlage gegeben. Ja, das ist so. Und das ist ja auch wunderbar, dass Sie miteinander sprechen. Sie sind eine junge Generation. Ich bin die alte Generation. Die Ungleichheit besteht darin, an was liegt es? Da muss es was geben. Mhm. Und da gibt es was. Ich denke, ich habe nicht die allgemeine Lösung dafür. Aber ich denke, es gibt schon bestimmte Regularien, die ich jedem jungen Menschen, der in Ostdeutschland sagt, ich möchte in die Führungsposition, ich möchte weiterkommen, einfach mit ins Buch schreiben möchte. Schau nach deinem Habitus. Der Mensch ist so, und auch Westdeutsche sind vor allen Dingen so. Es ist doch die Wirtschaft, die in Ostdeutschland ihre Töchter hat. Wir haben doch sehr wenig Unternehmen, die rein ostdeutsch sind. Auch die nehmen sogar westdeutsche junge Führungskräfte auf. Warum? Westdeutsche sind es gewohnt, von klein auf einen Art Habitus zu sich zu erwerben. Die bekommt es von den Eltern mit. Das ist eine Oblast. Positiv und negativ. Ne? So. Es ist nicht diese kuschelige Welt. Das sage ich jetzt mal ein bisschen flop. Entschuldigen Sie bitte. Das ist nicht despektierlich. Aber es ist nicht diese familiäre Welt, die in der Vergangenheit im Osten einfach geprägt hat. Ja. Dieses wir sind, wir halten zusammen, wir. Nein, das ist genau dieser Stilbruch und dieser gesellschaftliche Bruch, der Ost und West trennt. Das heißt, wir müssen, im Westen war es, du musst was leisten, du musst unbedingt gut sein, du musst das. Es war furchtbar anstrengend.
Ja.
Und im Osten war es anders.
Und wenn ich da einhaken darf, gerne. Und ich glaube, ich habe in Vorbereitung darauf natürlich auch nochmal mit meinen Freunden gesprochen, weil das oft auch einfach Thema ist. Und wir haben gesagt, ja, bei uns, jetzt nicht in meiner Familie vielleicht per se, aber es geht nicht dieses, du musst leisten, sondern schaffe dir ein gutes Leben oder stell sicher, dass du ein zufriedenes Leben führen kannst. Und das heißt im übertragenen Sinne für mich nicht, hab die steige auf, sondern sei finanziell sicher, sei abgesichert eigentlich, sozial, finanziell, im besten Fall bau ein Haus und hab irgendwie eine stabile Familie, weil das ist, ich denke, immer noch die vorherrschende Vorstellung von was Erfolg vielleicht bedeutet. Und ich denke, dass die Erfolgsdefinition oder wie Erfolg im Westen auch gelebt wurde, einfach durch kapitalistisches System, was viel länger bestand, schon einfach anders auch ausgelebt und weitergeführt wurde. Das heißt nicht, dass ich der Überzeugung bin, dass ich das Leistung so für mich definiert werden sollte, aber ich denke, das macht einen großen Unterschied, was einem da in die Wiege gelegt wird oder auch einfach, wie man sozialisiert wird. Also das sind ja nicht durch die Familie, das ist auch einfach die Schule. Also die Schule, die dann hinterfragt, ja, Hanna, warum willst du denn ein Abitur im Ausland machen? Und du da stehst in so einem im Gymnasium eigentlich genau weißt, dass andere Menschen das in Deutschland auch machen und sich da auch für bewerben. Und dich fragst, ob andere auch so eine Frage gestellt kriegen, ob das denn jetzt sinnvoll wäre, ins Ausland zu gehen. Und du dann im Bewerbungsgespräch oder in Gesprächen mit anderen merkst, die aus dem Westen kommen, dass sie irgendwie Lehrer hatten, die da voll dahinter standen oder selbst ins Ausland gegangen sind. Und ich finde da wird es deutlich.
Trotzdem, Frau Gieser, bevor Sie sich beide jetzt schon zu sehr umarmen bei diesem Thema, wo man sich ja auch gar nicht so doll streiten muss, will ich es doch nochmal kurz trennen. Frau Koch sagt ja, zu einem großen Teil liegt es auch an den Ostdeutschen selber und an ihrer Prägung. Wenn man über Chancengleichheit spricht, wird aber auch oft auch mit dem Finger auf die Politik, auf die Wirtschaft gezeigt. Und es wird ein bisschen die Verantwortung weggeschoben vom Individuum. Deshalb will ich einmal die Frage nochmal zuspitzen. Liegt es nicht zu einem ganz großen Teil auch einfach an den Ostdeutschen selber, dass sie nicht so große Chancen haben?
Ich fange mal an. Ich glaube, wenn wir beim Zugespitzen bleiben, dann würde ich sagen, nein, es liegt nicht an den Ostdeutschen selber, sondern es liegt an der Sozialisierung und den Systemen, in denen meine Großeltern, meine Eltern und auch ich im Endeffekt aufgewachsen sind. Und das bringt einher, also wenn man das von der Großelternebene aufzieht, so zum Beispiel mein Opa konnte nicht studieren, weil er war in der Kirche. Und das ging nicht einher, also ging einfach in der DDR nicht. Dann hat mein Papa studiert und ich bin jetzt hier und habe irgendwie, ja, studiere im Ausland. Aber dennoch ist da ja was sich durchzieht und was sich auch durch die Biografien, ich glaube, anderer Familien und meiner Freunde durchzieht, dass einfach bestimmte Chancen oder, also, vielleicht kann man es so formulieren, dass die tatsächliche bestehende Chancenungleichheit oder Ungerechtigkeit, die es durch die DDR gab und dann später kurz nach der Wende, dass die reale oder ja einfach sehr reale Dinge wie nicht die gleiche Rente zum Beispiel, solche Nachwirkungen noch haben, die, obwohl die Chancengleichheit jetzt existiert, immer noch da sind. Ich hoffe, das macht Sinn. Also ja. Es ist zwar vielleicht auf dem Papier abgeschafft in vielen Dingen, aber die Nachwirkungen sind ja immer noch da und haben mich einfach, wie Sie auch gesagt haben, im Habitus einfach geprägt. Und da kann ich nicht sagen, ich glaube, da ist es zu einfach zu sagen, die Ostdeutschen, die haben doch die gleichen Informationen, also die haben doch den gleichen Zugang zu den Informationen. Jetzt mal nur auf mich bezogen. Ich habe doch den gleichen Zugang auf die Informationen. Ich kann mich genauso auf Stipendium bewerben. Ich kann genauso studieren. Das mag alles sein, aber wenn ich in einem ganz anderen Umfeld aufgewachsen bin, wo vielleicht ins Ausland gehen, Stipendien, weiß ich nicht,
eine Führungsposition
in eine andere Stadt gehen, in eine Führungsposition anstreben, wenn das einfach nicht in meinem Umfeld war und mir das fremd ist, wie soll ich dann auf den Zug aufspringen?
Mhm. Frau Koch?
Widerspruch, absolut. Widerspruch. Und zwar folgendes. Wissen Sie, ich war in einer großen Bank, in einer bayerischen Bank. So, wir hatten nach der Wende Menschen, die super ausgebildet waren. Ich war begeistert. Ich war begeistert von Ostdeutschen, die so eine wahnsinns gute Basisausbildung hatten, aber durchgehend. Das war also mein großes Credo immer nach München. Leute, wir haben hier Leute, diese Menschen, die sind spitze. So. Ein Beispiel. Wir hatten einen Mathematiker, der hatte einen Lehrstuhl an der Universität Leipzig. Er wurde dann mehr oder weniger, ich sage jetzt ganz hässlich, entsorgt, weil eben die Lehrstühle anders besetzt wurden und so weiter und so fort. Muss ich gar nicht ausführen. So, der kam zu uns. Ja, wir hatten eine Erwartungshaltung, ein Mathematiker. Ja, der muss doch abstrakte Prozesse schnell umsetzen können. Ja, er hat es zum Teil gekonnt, aber... Und jetzt kommt etwas. Er hat sich immer zurückgezogen. Das mag jetzt nur ein Fall sein, aber das war schon in Folge von mehreren. Der hat sich immer zurückgezogen, wenn es schwierig wurde. Er hat sich nicht getraut zu sagen, ich verlasse mein altes Muster. Ich habe gelehrt, ja, ich habe Mathematik studiert. In meinem alten Umfeld war das so. Oder wir waren anders oder meine Eltern waren anders. Er hat sich immer zurückgezogen auf das, was er mitgebracht hat. Warum? Und wir haben uns oft gewundert, ein so intelligenter Mensch, warum sagt er nicht oder warum kann er sich nicht mit der neuen Zeit assimilieren? Warum kann er nicht begreifen, dass jetzt einfach ein anderer Zeitgeist kommt? Und das, denke ich, ist ein ganz großes Thema. Das ist zwischen Ost und West ein Riesenthema. Und das ist auch das Thema, warum viele Ostdeutsche, muss ich leider sagen, und auch selbst junge Leute oft zurückschrecken, einfach in das Wasser zu springen und zu sagen, okay, ich gehe ins Ausland. Sie sind ja ein Beispiel dafür. Sie sagen ja, Sie haben alles Zugriff. Und warum ziehen Sie sich aber zurück auf das, wo Sie herkommen? Natürlich hat man Wurzeln. Schauen Sie, ich bin Schwäbin. Ich kam nach Leipzig. Es war einfach nur ein Kulturbruch. So, und ich habe es gekonnt. Ich war 46. Ich habe neu angefangen. Ich habe ein Revival an meine Kindheit gehabt. Ich war wie aus dem Nest gefallen. Verstehen Sie? Also ich denke, es ist einfach, dass Mut dazu gehört. Mut, Dinge anzugehen und nicht zu sagen, oh, jetzt wird schwierig. Ah, da komme ich ja von daher. Und das war damals da und mein Opa hat das gesagt. Sag ich auch. Mein Großvater hat viele andere auch Dinge gesagt. Meine Mutter kam aus dem Allgäu. Also, verstehen Sie, Brüche gibt es doch immer im Leben. Und was ich mir so wünschen würde, für die kommende Generation, meine Generation braucht das nicht mehr. Einfach mehr Mut. Ich würde jedem jungen Ostdeutschen sagen, hab doch den Mut. Geh hin und sag, ich kann das. Stell dich rotzfrech hin vor eine Führungsebene, vor einen Coach und sag, hallo Freund, ich kann das. Und wenn du meinst, dass, weil ich aus dem Osten komme, dass ich weniger kann wie ein Westdeutscher, dann hast du dich getäuscht. Warum nicht? Warum das nicht?
Bin ich voll bei Ihnen. Also dieses, ich meinte glaube ich auch gar nicht, dass das dass sich das junge Menschen bewusst immer runterrattern. Meine Familie hatte eine andere Geschichte. Sondern, dass man einfach in Situationen ist, wo man vielleicht auch den Mut hatte. Also, bestes Beispiel. Ich bewerbe mich, ich brauche 2 Referenzschreiben für dieses Stipendium. Und da steht meine Lehrerin, ich habe den Mut, ich gehe dahin und meine Lehrerin sagt, ja, warum willst du denn das machen? Also, wir sind doch eine gute Schule. Und ich stimme Ihnen voll zu. Ich würde mir auch wünschen, dass Menschen oder junge Menschen aus Ostdeutschland mehr Mut haben. Aber dazu gehört auch, dass es genügend Menschen in deinem Umfeld gibt, die dir Mut machen. Und ich hatte eine Familie, die hat mir unglaublich viel Mut gemacht. Deshalb konnte ich auch diese Schulsituation aushalten zum Beispiel. Aber wenn du das nicht hast, weil du eine Familie und dann noch dazu Schule und ein anderes soziales Umfeld, deine Freunde, die Eltern deiner Freunde, wenn die Prägung und wenn einfach die Erfahrung zum Beispiel keine Jobs nach dem Osten nach der Wende zu finden, ersetzt zu werden in Führungspositionen, des Osteliten abgesetzt werden, wenn das alles noch drinsteckt und in der Familie keine Erfahrung war von, hier hat mir jemand Mut gemacht, um rauszugehen in die Welt, dann ist das, glaube ich, schwer. Also wenn man das jetzt runterbrechen würde auf, es braucht einfach mehr Menschen, die Mut machen und die irgendwie, weiß ich nicht, ein Vorbild für andere sein können, dass es sinnvoll ist, weil es eben immer noch wenige Menschen sind, die sich für so ein Leben entscheiden oder die so ein Leben leben, aufgrund von wie die Wiedervereinigung stattgefunden hat, wie die Arbeitslosigkeit danach war, wie Bildung aufgeschlüsselt wurde, all die Dinge.
Ja und nein. Ja und nein. Ich kam ja gleich nach der Wende nach Leipzig. Ich lebe jetzt schon über 32 Jahre in Leipzig. Am Anfang bin ich gependelt, jede Woche, 600 Kilometer. So, das war eine Herausforderung. Tochter in Ulm hat Abitur ganz allein gemacht. Ich war nicht bei ihr. Es gab kein Hotelmutti. Sie hat in unserer Wohnung allein gelebt. Sie musste allein lernen. Sie musste ihre Niederlagen allein durchstehen, weil ich war ja im Osten. Ja, das war schwierig. Aber ich will jetzt da gar nicht so sehr auf mich abstellen. Wissen Sie, Sie haben, ja, das stimmt. Da muss ich Ihnen insofern recht geben. Es gibt im Osten zu wenig Coach. Warum? Und jetzt muss ich etwas sagen. die Jugend nicht fordert, auch von der Politik. Ganz offen, Freunde, wenn ihr wollt, dass wir in Sachsen, die eine Nation sind oder ein Land sind, das immer auf sich auf die Fahne schreibt, wir sind clever, wir sind klug, wir sind, was weiß ich was.
So geht's sächsisch.
Ja, und wir sind sächsisch, ja, aber wissen Sie, ich komme aus Schwaben, also das ist auch nicht viel anders. Warum stellt ihr uns keine Coach zur Verfügung? Und da wird nachher nochmal eine Frage gestellt werden, was Gysi und so weiter Vorschläge gemacht haben. Ich sage Nonsens, absoluter Nonsens. Das muss von euch.
Frau Koch, Sie spielen auf die Ostquote an, die Herr Gysi mal vorgeschlagen hat. Das bitte? Meinen Sie? Sie ja, das genau ist das so. Ist Nonsens.
Das ist ein absoluter Nonsens. Also das ist absoluter Schwachsinn. Solches Schwachsinne dürfen einfach, weil die trennen ja wieder. Die machen ja wieder einen Unterschied. Und das ist nicht eine Errungenschaft dann. Und schaut mal, und dann heißt es wieder im Westen, ja, die Arme und Ossis, die muss man wieder subventionieren. Das ist doch so. Das ist Volksmund. So. Und genau das darf nicht passieren. Nein, sie haben was zu bieten. Sie haben etwas einzubringen. Und das müssen sie fordern. Bitte. Es zieht euch nicht zurück auf das, woher kommt. Achtet das. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber es ist nicht für die Zukunft gedacht. Der Zeitgeist ist ein anderer. Die Zeit war mit der Wende eine andere. Und wissen Sie, ich kenne die 68er. So was Ähnliches habe ich in einer anderen Form auch erlebt. In den 68ern war der große Aufstand in der Bundesrepublik gegen die Verschlafenheit, gegen diese Wohlstandsgesellschaft und Wirtschaftswunder mit Brathähnchen und was und Wienerwald und so weiter und so fort. Das war der Aufstand der Jugend gegen diese althergebrachten Herren einfach aufzubegehren.
Ich glaube, im Osten hatte man ja auch ein großes Aufbegehren mit der friedlichen Revolution und da sozusagen auch eine Revolutionserfahrung selber herbeigeführt. Ich komme noch mal kurz zur Ostquote zurück und werfe noch mal einen zweiten Vorschlag rein, den ich notiert habe. Das war Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der letztes Jahr sagte, naja, man könnte ja auch jedem Volljährigen in Deutschland 20.000 Euro geben. Wir finanzieren das über eine höhere Erbschaftssteuer und damit haben auch vor allen Dingen junge Ostdeutsche Startkapital, das sie sonst nicht hätten, was ihre westdeutschen Altersgenossen ja hätten. Hanna Gläser, Sie sind vor 5 Jahren, glaube ich, volljährig geworden. Wie stehen Sie denn zu solchen Vorschlägen, Ostquote oder Startbonus für junge Menschen, um den Osten zu stärken? Können Sie denen was abgewinnen?
Also den Startbonus würde ich sofort nehmen.
Okay. Sehr gute Antwort.
Verständlich.
Hervorragend.
Also jetzt mal, in aller Ernsthaftigkeit. Ich denke, der Startbonus, und ich bin mir nicht genau sicher, in welchem Land das wie funktioniert, aber es ist eigentlich, schließt sich ja so ein bisschen an die Idee von universalen Grundeinkommen an. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich hätte sogar noch eine Verbesserung und würde sagen, ja, das führt erstmal dazu, dass ich überhaupt Kapital habe. Und Kapital ist einfach, das hat ein guter Freund in einem Gespräch mit mir gesagt, wir verdienen, also er meinte, der Wiedervereinigungszeitpunkt war einfach zu einer sehr doofen Zeit passiert, nämlich als das Geld, was mit Arbeit entstand, gar nicht mehr so viel wert war, wie Geld, was aus Kapital entstand. Und ich kann viel mehr machen mit 20.000 Euro oder hoffentlich, also ja, ich kann viel mehr machen, wie wenn mir Geld gegeben wird, wie wenn mir, weiß ich nicht, in Job angeboten wird, einfach weil ich wie auch immer reinvestieren kann. Mein Vorschlag wäre, also erstmal, ja, ich glaube, dass das einen Unterschied machen würde, weil es mir erstmal das Gefühl von irgendeiner Form von Ermächtigung geben wird. Also ab dem Moment, wo ich Geld auch von meinem Stipendium auf dem Konto hatte, musste ich nicht mehr arbeiten im Studium und hatte auf einmal ganz andere Möglichkeiten, mein Studium auch zu erfahren. Und habe gemerkt, wow, ich habe einfach Zeit, mich zu engagieren, irgendwie in Netzwerken Teil zu sein, die total wichtig sind, um später ja Anschluss in der Jobwelt zu finden.
Ich hake mal kurz ein, was hat das mit dem Osten zu tun, wenn wir es kurz noch...
Ich glaube, also erstmal, Kapital, ja, ich meine, ich glaube, dazu muss ich nicht ganz so viel sagen, nach der Wende war einfach kein Kapital da, also Ostdeutsche erben immer noch weniger und ich werde definitiv weniger erben als mein guter Freund aus Hamburg. Und das hat mit der Treuhand zu tun, das hat damit zu tun, wie einfach Kapital umverteilt wurde, nachdem die Mauer gefallen ist. Und Kapital ist für junge Menschen eine riesengroße Hilfe, um selbst im Leben anzukommen und in Führungsposition zu sein, wenn wir das als einen der, weiß ich nicht, Maßstäbe für Chancengleichheit sehen. Und das andere, da bin ich schon ein bisschen jetzt drauf eingegangen, wo ich sagte, ich konnte auf einmal Teil von Netzwerken werden. Ein Job über die Arbeitsagentur zu finden oder über sehr klassische Wege funktioniert in dieser Welt nicht mehr. Und Netzwerke waren, ich bin der Meinung, dass Menschen oder dass auch ich teilweise mittlerweile vielleicht weniger, aber definitiv nicht so vernetzt war wie Menschen im Westen. Also wenn wir uns einfach nur angucken, die Studienstiftung des deutschen Volkes, die existiert schon, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, existiert die schon, als es noch die DDR und die BRD gab. Wenn man da ein Stipendium hatte, das ist ja schon mal der erste Schritt, und dann Teil des Netzwerkes war, hatte man einfach ganz andere Chancen. Und das gab es nicht. Bis die Idee kam, dass man sich für Stipendium bewerben kann und dann gemerkt hat, okay, was Netzwerke eigentlich machen, das sind einfach noch ein paar Jährchen ins Land gegangen. Und also ich denke, das hat zu tun mit so Dingen wie Stipendium, dann hat es natürlich auch was zu tun mit, ja, wenn ich halt jemanden kenne, der in einer Führungsposition ist, weil, weiß ich nicht, Freunde von meinen Eltern in der Führungsposition arbeiten, das ist auch ein Netzwerk. Und wenn wir darüber reden, dass Osteliten auch aus vielleicht gutem Grund durch die SED ersetzt wurden nach der Wende, ja, dann gibt es natürlich auch keine Menschen, die in Führungspositionen sind, die mir so ein Netzwerk, wo ich an ein Netzwerk anschließen kann oder wo ich anknüpfen kann. Also genau, wenn man es vielleicht runterbricht oder nochmal zurückholt, ja, Kapital zu haben wäre schon mal ein, oder einfach Geld zu bekommen. Als junger Mensch wäre schon mal ein Ansatz, ich glaube, sehr pragmatisch, einem jungen Menschen aus Ostdeutschland eine Chance zu geben, an all das anzuknüpfen, weil es dir erlaubt, zum Beispiel nicht mehr arbeiten zu müssen.
Frau Koch, von der Minute hat Hanna Gläser gesagt, die Treuhand hat das Geld aus dem Osten rausgeschafft und deshalb ist jetzt für die junge Generation nichts übrig. Also haben gleichaltrige Westdeutsche, gehen wir mal von einem 23-Jährigen aus Hamburg, ja, Hannas Bekannten aus, der kann sich mehr auf sein Studium konzentrieren. Stimmt das? Sie haben gerade den Kopf geschüttelt.
Ja, das Thema ist sehr komplex. Und da muss man ganz weit nach hinten gehen. Ich meine, Kapital als solches verschafft Freiheit. Ganz klar. Bin ich bei Ihnen? Ja, natürlich. Kapital für junge Menschen schafft ihnen auch Freiheit. Es ist nur die Frage, wie finanziert man das? Finanziere ich das, indem ich jemand anderem was wegnehme? Denn erben heißt ja nicht, der hat es vom Himmel bekommen, sondern da stehen ja immer auch Menschen dahinter, die das erschaffen haben, die sich das angehäuft haben, aber nicht nur auf nicht legalem Wege, sondern auch gearbeitet haben dafür. Wieso soll ich jemand Fremdem etwas geben, auf den ich keinen Bezug habe? Ich denke, eine Finanzierung, eine Anstoßfinanzierung, so würde ich das jetzt sagen wollen, für eine Zukunft, für eine Karriere, das wäre sinnvoll.
Gut, aber der Vorschlag war Erbschaftssteuer. Ich glaube, Hanna Gläser wollte gerade erwidern.
Ja, ich glaube oder ich meine zu wissen, dass wir in Deutschland eine der geringsten Steuern auf Erbe haben. Ich weiß nicht, ob dem immer noch so ist. Unabhängig davon, das stimmt, da stehen Menschen dahinter. Aber ich habe ja erstmal, wenn ich jetzt Erbe erhalte, habe ja erstmal nichts für das Geld gemacht. Und ich denke, es ist, der Erbschaftssteuer heißt ja auch nicht, dass das Erbe weg ist. Es heißt einfach nur, Erbschaftssteuer ist für mich eine Anerkennung, dass Menschen über die Zeit Geld akkumuliert haben, aufgebaut haben und dass das, weil der Aufbau stattfand, man dementsprechend auch in so einer finanziellen Lage ist, dass man einen Teil abgeben kann. Und das Erbe ist nicht weg. Das Erbe wird ja trotzdem, also sie werden ja noch, oder ich werde trotzdem noch einen Teil davon haben. Aber ich finde es schon fair zu sagen, dass man das vor allem so, wenn ich weiß, eigentlich ist es im Grunde genommen ja auch, ich vererbe einfach an die junge Generation. Im Grunde genommen erinnert es, glaube ich, nichts an dem, ich habe immer noch geerbt und gleichzeitig weiß ich, okay, ein Teil dessen, was mir zugesteckt wurde, gebe ich zurück, um anderen vielleicht auch eine Chance zu geben, anzufangen. Und dann vielleicht noch einen anderen Punkt zu Erbe. Ja, da standen auf jeden Fall Menschen dahinter, aber ich bin trotzdem noch der Überzeugung, das Erbe ist nicht gewachsen, weil Menschen, also das Erbe hat vielleicht, wenn man sich das vorstellt, das Erbe ist entstanden, weil Menschen viel gearbeitet haben, aber das Erbe ist gewachsen durch die Jahre, weil investiert wurde in Häuser, in Aktien, in all die Dinge. Und das sind, da stehen auch Menschen dahinter, die kluge Entscheidungen treffen, aber ich würde jetzt sagen, das hat nicht deren Alltag eingenommen. Mhm. Und da finde ich schon fair, okay, du kommst aus einer Familie, wo jemand mal sehr hart gearbeitet hat und über die Zeit habt ihr einfach clever angelegt oder Immobilien gekauft oder wie auch immer und gut mit dem Geld gehaushaltet. Aber es liegt jetzt nicht an dir und deinem tagtäglichen Job, dass du einfach mehr Geld hast, sondern du musst anerkennen, dass das halt aus anderen Kontexten kommt. Also wenn ich das jetzt imaginär mit meinem Freund Luke sprechen würde.
Aus Hamburg?
Ja, aus Hamburg.
Frau Koch, Sie waren damals, wollen Sie nochmal erwidern?
Bitte?
Wollen Sie nochmal erwidern?
Ja, ja, wissen Sie, ich glaube, hier gibt es keine Linie. Weil Erbe ist etwas, hat auch was Emotionales zu tun.
Ja, das.
Und das ist sehr emotional unterlegt. Wenn Sie einem Ehepaar sagen, du hast mir, weil ich im Osten bin, ich will etwas werden, und sagen Sie einem Ehepaar im Westen, weil du die Chance hattest, dass du ein Erbe also bekamst, das aufstocken konntest über Kapitalismus, über Anlagemöglichkeiten, das hatten meine Eltern alle nicht. Dann wird, was glauben Sie, was diese Menschen Ihnen sagen würden? Mhm. Ich kann nichts dafür. Und du kannst auch nichts dafür. Aber ich habe dafür gearbeitet. Ich habe klug gearbeitet. Ich habe dieses Geld vermehrt. Ich hätte es auch ausgeben können. Dann hätte ich nichts mehr. Dann könnte ich dir nichts geben. Und wir zahlen schon so viel Steuern, in dieses System. Warum gibt es nicht Möglichkeiten? Das ist eine Frage der Finanzierung. Jetzt muss ich den alten Ministerpräsidenten von Bayern zitieren, bitte. Franz Josef Strauß, der einfach mal gesagt hat, weil ihm den Kragen geplatzt ist, auch in einer Diskussion im Bundesrat, der gesagt hat, was wollt ihr denn eigentlich? Alles, was wir ausgeben an sozialen Dingen, Zuwendungen, ist doch immer nur eine Frage der Finanzierung. Und auf das wollte ich hin. Natürlich kann man, ich bin auch dafür, dass man jungen Menschen ein Startkapital gibt, dass man sie befähigt, dass sie selbst auch handeln können. Absolut d'accord. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 46. Auch die hat ein Startkapital von mir bekommen. Aber immer mit Auflagen. Und das ist es. Dieses einfach nur zuwenden, ohne Bedingungen dran zu knüpfen, ohne eine Erwartungshaltung. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Herrgott nochmal, es geht kein Geschenke. Geschenke haben immer einen, ja, irgendwie erreichen die einen nachher immer, wenn sie nicht von Herzen gegeben wurde. Geschenke haben hier nichts zu tun. Das ist ganz knallhartes Business. Ganz knallhart. Das ist so. Wenn Sie eine Befähigung bekommen, wenn Sie Geld in die Hand bekommen, denke ich, müsste es Stiftungen geben, die Ihnen einen Coach zur Seite stellen. Wenn Sie sagen, ich habe die Chance vielleicht, irgendwann in eine Führungsposition zu wollen, ob ich Frau bin oder Mann, befähigt mich dazu. Gebt mir alle diese Möglichkeiten, die ich sonst nie gehabt hätte. bitte bewegt mich dazu, dass ich das kann. Und dann kann ich doch gehen und sagen, hallo, ich war im Ausland, ich habe das, ich habe die Befähigung, ich habe dich, ich habe einen gewissen Habitus. Was ist für ein Unterschied zwischen Ost und West? Und glauben Sie mir, all diese Consultants, die in den Unternehmen stecken, sind alles Menschen. Und dann müssen sie halt auch Glück haben. Und wissen Sie, auch im Westen war nicht alles Gold. Auch da gab es sehr viele Familien, die sehr hart gearbeitet haben, die arm waren, die aber alle D-Marks und Cents zusammengekratzt haben, dass ihre Kinder studieren konnten. Mhm. Wahnsinnig harte Arbeit. Und es gab ja auch Brüche im Westen. Ich möchte das nur einfach auch mal aus meiner Sicht sagen. Wir sind das, was viel im Osten so kursierte, war, die im Westen haben goldene Schuhe oder goldene, was weiß ich.
Goldene Badezimmer.
Ja, genau. den fliegt alles in den Mund. Nein, absolut nicht. Mhm. Es war verdammt hart, im Westen zu leben. Vor allen Dingen als Frau. Das muss ich auch sagen. Und ich war oft als junges Mädchen oder als junge Frau sehr neidig auf das, was ostdeutsche Frauen und Mädchen für Chancen hatten. Aber auch nicht durchgehend gleich. Das muss man auch sagen. Mhm. Also auch da gab es Differenzierungen. Und das gibt es doch überall, in jeder Gesellschaft. Es gibt immer diese Brüche. Und es wird nicht jeder abgeholt. Und das kann auch gar nicht sein. Das ist nicht menschlich. Menschlich ist immer Individuum. Und es gibt dieses Gleichmaß, dieses so zitierte Gleichmaß, das gibt es nicht. Das gibt es in keiner Religion, das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und alle, die das so einem Volk immer ständig eintrichtern, die lügen einfach, die sind unehrlich. Und genau das möchte ich Ihnen einfach mitgeben. Es ist einfach eine Chance, dass sie ostdeutsch sind, dass sie aus Wurzeln kommen, die sehr viel Wärme auch erlebt hat, was im Westen nicht war.
Ja.
Nicht so war, sagen wir so.
Ja.
Nicht so war. Sie waren nicht durchgängig. Der Westen war hart, sage ich Ihnen ganz offen. Und wissen Sie, ich denke jetzt nur, Sie kommen aus dem Erzgebirge, haben Sie, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Es gab eine Region im Westen, die sehr stark geprägt war über die Montanunion. Das war das Ruhrgebiet. Das habe ich erlebt. Ja. Es war damals die Montanunion, die einfach sagte, die Zechen sind nicht mehr so ergiebig und so weiter. Und es wurde eine Region platt gemacht. Was glauben Sie, wie viel Elend und wie viel Not auch dort war? Ich habe das alles miterlebt. Ich weiß es. Und das ist nichts anderes, als das jetzt sich wiederholt. Und das im Osten, in der Lausig. Und das Grenzgebiete wie das Erzgebirge natürlich nicht diese Chance Gleichheit hat wie eine Stadt wie Leipzig oder Dresden, wo einfach ganz andere Möglichkeiten sind, sich zu verwirklichen und auch Chancen sind. Das ist aber auch, schauen Sie, ich komme von Ulm, da ist die Schwäbische Alb, ein Karstgebiet. Ja, die waren wahnsinnig arm, die Menschen. Der Schwarzwald, arm. Das Allgäu, arm. Das Emsland, arm.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja. Und durch die globale Subventionierung geht's auch im Erzgebirge sehr viel besser. Und ich habe auch nochmal so Revue passieren lassen. Und ich habe einen Schwiegersohn, der kommt aus Dresden. Der ist aber Manager im Westen. So.
Ach.
Ja, ja.
Das verraten Sie uns jetzt.
Und meine Tochter lebt inzwischen in Dresden. So.
Ach, fantastisch.
Ja, und mein Schwiegersohn lebt jetzt in Rostock. Aber die sind nicht getrennt, sondern das ist beruflich. Mhm. Also jemand, der als junger Mensch über die Grenze ging in Westen und dort studiert hat. Und zwar eine irre Geschichte. So. Mhm. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Glauben Sie mir, Brüche, das möchte ich Ihnen auch mitgeben. Brüche gibt es in jedem Leben. Und sie werden sich nicht immer zurückziehen können, dass sie sagen, okay, jetzt habe ich die Chance nicht, nur weil ich Ostdeutsch bin. Nein, es gibt auch ganz individuelle, ganz persönliche Brüche. Und das können Sie mit 20.000 Euro Startkapital nicht eliminieren. Dieses Startkapital, das ich jedem gönne, muss anders, muss einfach so gespendet werden oder so subventioniert werden, dass ich sagen kann, es gibt keine Unterscheidung. Das ist nur für die Ostdeutschen. Das darf nicht mehr passieren.
Das war auch nicht der Vorschlag.
Ich glaube, dieser Konsens darf nicht mehr sein.
Genau. Es war für alle Jugendlichen. Und ich glaube, also das finde ich, um ehrlich zu sein, auch eine sehr gute Idee. Und wenn, nur weil es gerade passt, wenn ich dazu einhaken könnte, mein Wunsch wäre, wenn wir die Idee weiterdenken, dass wir das gar nicht an, okay, alle sind jetzt 18 koppeln, sondern daran koppeln und sagen, okay, wir wissen, so funktioniert BAföG, so funktioniert auch Stipendienvergabe in Deutschland. Wir fragen von allen 18-Jährigen ab, wie viel deren Eltern verdienen und geben dieses Startkapital nach Einkommen. Also es gibt so einen Grund, das kriegt, ein Grundkapital, das wird jedem an die Hand gegeben, einfach aus der Idee von alle 18-Jährigen kriegen es und es sollte gerecht zugehen. Und obendrauf, und so läuft es auch in meinem Stipendium ab, wird gestaffelt, wie viel dir extra zugeschossen wird, weil du aus einer Familie kommst, die vielleicht nicht so, die Eltern hat, die nicht so viel verdienen. Hm. Und dann ist es nicht unbedingt an Westen und Osten gekoppelt und indirekt aber schon, weil ja die Löhne und der Verdienst im Osten geringer ist. Es wird bloß nicht, und das wäre ja bei der Ost-Ost, wurde auch sehr offensichtlich, es wird nicht runter reduziert auf Ost und West. Was, wenn man jetzt sagen würde, oh, alle im Osten kriegen nur die 20.000 Euro, passieren würde. Aber durch eine progressive Verteilung von diesem Startkapital ist es so oder so an den Osten gebunden, es wird halt nur nicht so verkauft. Mhm. Und dann sind, glaube ich, auch die Stimmen, die sagen, oh, jetzt subventionieren wir wieder den Osten, einfach nicht so groß, sondern dann geht es um andere Argumente. Weiß nicht, die Jugend unterstützen, die jungen Menschen eine Chance geben, all die, was dazugehört.
Wunderbare Utopie, Frau Gläser. Ich habe noch mal eine Frage vorhin, vielleicht auch zum Schluss jetzt einfach. Wir hatten ja das Thema Wärme vorhin, da haben Sie genickt. Wir reden die ganze Zeit über Chancengleichheit und Führungspositionen, aber Sie haben ja ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, vielleicht nehmen sich die Ostdeutschen, ich mache es jetzt nur sinngemäß, auch einfach ein bisschen mehr Zeit für ihre Familie als für ihren Job. Ist das, warum Sie bei Wärme genickt haben? Oder was für Chancen, also was für Vorteile kann es noch bieten, Ostdeutsch zu sein? Das hat Frau Koch ja gerade gesagt.
Auf jeden Fall. Ich habe genickt, weil ich aus einer sehr warmen Familie komme.
Ja, mit Schwibbögen wahrscheinlich im Fenster.
Mit Schwibbögen und Gemütlichkeit und einem Opa, der das auch sehr oft betont hat, dass er einfach sehr froh ist über die Familie und wie sie zusammenhält. Und ich glaube schon, dass das, also wenn Sie das jetzt nochmal so im Gegensatz beschreiben und sagen, im Westen war es auch einfach kalt, dann ist das schon eine, weiß ich nicht, auch einfach eine Qualität, die ich sehr zu schätzen weiß. Es ist schade, dass dann im politischen Diskurs oder wie es sich politisch entwickelt, die Wärme immer mehr flöten geht. Also ich finde, das ist sehr offensichtlich zu sehen, so wie wir miteinander reden, auch innerhalb von Ortschaften und Nachbarschaften, auch da, wo ich herkomme. Aber also Wärme und sich auf die Familie irgendwie auch verlassen, weil man es vielleicht auch mehr musste, aufeinander verlassen. Also mein Opa sagt immer, es gab halt nicht die Bananen, dann mussten wir halt teilen. So sinngemäß, wir mussten halt teilen. Mhm. Und ich glaube, da ist mir ein großes Rätsel, also dieses, es ist offensichtlich, wenn wir jetzt so darüber reden und Sie mir den Vergleich aus dem Westen geben, offensichtlich besteht ja eine Wärme zueinander und es besteht ein um sich einander kümmern. Warum wirkt sich das dann politisch so aus, wie es sich gerade auswirkt? Ich meine, da gibt es viele Gründe dazu, aber es ist eine Frage des Warums. Und B, Teil des Kümmerns heißt aber auch, und ich glaube, das ist bei mir nicht der Fall, aber vielleicht in der Generation vorher, des Kleinhaltens. Mhm. Also ich kümmere mich um dich und wir sind als Familie ganz toll, aber weil die Familie doch so wichtig ist, warum musst du denn jetzt weggehen? Oder willst du nicht bei uns in der Nähe ein Haus bauen, weil dann dies und das? Und das ist was, was ich sagen würde, was vielleicht, so wie sie es auch beschrieben haben, im Westen anders war. Ihre Tochter hat das Abitur alleine gemacht. Als sie das zum ersten Mal gesagt haben, ich meine, ich habe auch mein Abitur alleine gemacht, aber trotzdem, in meinem Kopf ist das nicht das Gleiche. Ich habe auch 2 Jahre alleine gewohnt. Und trotzdem dachte ich erstmal, oh, da hat die also alleine ihr Abitur. Also um das, und ich glaube, das ist ein Indiz darauf, dass es wirklich da einen Unterschied gibt. Also Wärme ja, aber kümmern heißt halt auch, bleib lieber bei uns und geh nicht weg.
Darf ich jetzt das aufnehmen, was Sie gesagt haben, vor allen Dingen den letzten Satz? Ja, ja. Kümmern kenne ich auch. Aber kümmern war bei uns mehr, wie muss ich sagen, nur auf die Familie begrenzt. Es ging nicht nach außen. Es war nicht dieses globale Miteinander. Das gab es im Westen nicht, weil wir hatten Überfluss. Wir hatten ja Zugang zu allem, was wir wollten, wenn wir das Kapital hatten. Wir waren nicht so sehr aufeinander angewiesen. Es gab nicht diese Zuordnung. Die gab es dann punktuell, vielleicht in der Kirche, in der Zugehörigkeit zu einer Kirche. Da wurde das gepflegt. Es war die Zugehörigkeit zu einem Verein. Es war die Zugehörigkeit über eine Bildungseinrichtung und so weiter. Das gab es punktuell schon auch, ne? Aber nicht durchgängig für eine ganze Bevölkerung. Verstehen Sie, was ich sage? Können Sie das so, kann ich das transferieren?
Kann
so?
Ich nachvollziehen.
Und das war diese, und es war immer der Tenor in der Familie. Ja, wir halten zusammen. Das war natürlich im ländlichen Bereich noch viel mehr ausgeprägter, weil ländliche Bereiche ja auch Familienbetriebe sind. Man war aufeinander angewiesen. Wenn ich in die Fabrik gehe oder in ein Amt oder sonst was, gehe ich raus aus der Familie. Ich bin im Dialog mit anderen Menschen. Das ist keine Verbindung. Da ist keine familiäre Verbindung. Und was mir immer aufgefallen ist, wie ich dann im Osten war, war ja auch Führungskraft und auch Betriebsratsvorsitzende, was mir immer wieder gespiegelt wurde, war dieses viel zitierte, wir kümmern uns umeinander. Mhm. Natürlich, wenn ich in einer Zweckgemeinschaft bin, muss ich mich um den anderen kümmern.
Ja.
Sonst kann ich nicht überleben. Oder ich kann nicht mit diesem System leben. Ob ich das gutheiße oder nicht gutheiße, ist dahingestellt. Das ist so. Wissen Sie, ich war lange in einem klösterlichen Internat. Glauben Sie mir, da ist alles. Da wird alles an menschlichen Emotionen werden da freigelegt. Da gibt es Zusammenhalte, da gibt es Lobbys, da gibt es Mobbing, da gibt es alles. Und da ist kein christlicher Gedanke dran. Es ist die pure Art des Überlebens, wenn ich das jetzt ganz runterbreche. Und genau das ist es doch. Das ist doch das, was ich sage, wo ich sagen würde, behaltet euch das. Ich finde es wunderbar. Ich finde es wunderbar, dass es Gegenden gibt, wo noch Wärme entsteht und wo noch Wärme da ist. Wir müssen keine Großstädter sein, um Gottes Willen, Katastrophe. Aber es hat im Berufsleben, wenn ich eine Führungsposition anstrebe, nicht Priorität 1. Und das geht es doch. Wo ist der Fokus? Wo ist der Fokus, dass Sie Führungsebene? Sie können nicht führen, wenn Sie jeden umarmen und jeden Ihnen auf dem Schoß sitzt und Sie knutscht. Entschuldigung, ich sage das jetzt ganz floppig. Es ist so, wenn jeder Sie mag, nimmt Sie keiner ernst. Glauben Sie mir, das ist so. Das ist so. Sorry.
Beziehungsweise, wenn das Einzige ist, worauf ich mich zurückbesinnen kann, die Wärme ist und nicht der Mut. Mhm. Wo wir wieder beim Mut wären. Also, ja, um eine Führungskraft zu sein, ich denke, da brauche ich auch Wärme. Aber ich brauche eben, ich wiederhole mich, aber ich denke, es ist, weil es so ein wichtiger Punkt ist, ich brauche Menschen, Strukturen, die mir vorleben, dass ich es kann und dass ich es wert bin und dass Menschen an mich glauben. Und was mir eingefallen ist, dass ich nicht mehr vielleicht auch nur, dass ich nicht unbedingt auf die, jetzt mal salopp gesagt, auf die Unterstützung meiner Familie angewiesen bin, sondern dass es Strukturen in dieser Welt da draußen gibt, die mich dazu, die es mir ermöglichen, weiterzugehen, die mir ermöglichen, Unterstützung aus der Familie und noch extra Unterstützung einzuholen. Und das, ja, ich weiß, das ist vielleicht bei mir angekommen, aber ich glaube, das ist genau einer der Gründe, warum das vielleicht, wenn ich auf meine Klasse schaue, mit der ich zusammen in dem Gymnasium, wo ich war, bevor ich weggegangen bin, warum das vielleicht nicht der Fall ist, weil vielleicht, ja, weil immer noch vorherrscht, besinne dich auf das, was du hast, stell sicher, dein Umfeld ist sicher, und der Rest, und geh lieber nicht so weit, sei lieber nicht zu risikobehaftet, weil das könnte ja auch dafür sorgen, dass es nicht funktioniert. Und wer fängt dich dann ab finanziell? Wer hat den Buffer, dir sozusagen ein Failing, also ein nicht es nicht werden. Wer hat das? Wer kann das für dich abfangen? Und Kapital, Geld, Netzwerke sind eine der Wege, wie man abfängt, nicht bei einem Job angenommen zu werden, den Auftrag nicht zu kriegen oder eben auch so Dinge wie, weiß ich nicht, in der Stadt, wo man vielleicht studiert hat, wo man angefangen hat zu merken, oh, es klappt nicht. Ja. Wenn das nicht da ist, wie sollst du aufgefangen werden?
Ich würde an dieser Stelle zumindest einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer der LVZ sagen, Wärme und Mut sind zwei tolle Schlusssteine und Schlussworte für dieses Gespräch und auch die Erkenntnis, dass Geld ganz viel sein kann, aber eben auch nicht alles. Deshalb sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Marlene Koch und Hanna Gläser, für dieses tolle Gespräch.
Hallo Frau Gläser, tschüssi und alles, alles Gute für Sie. Und denken Sie daran, haben Sie Mut.
Danke.
Und behalten Sie sich aber die Wärme. Und das ist doch das Schlusswort.
Genau.
Die Wärme, die Ihre Persönlichkeit. Aber haben Sie den Mut, nach draußen zu gehen. Okay? Ciao.
Jetzt den habe ich. Ich hoffe, ihn an andere weitergeben zu können.
Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Falls ihr Feedback dalassen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Schreibt mir einfach eine Nachricht an podcast@lvz.de. Ich freue mich über jede Mail.